Talk, der europäische Tech-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Geek Talk-Folge, heute mit der Nummer 5820 und einer Folge, die eigentlich schon länger geplant gewesen wäre, respektive hätte rausgehen sollen. Ich habe in diesem Herbst ein Interview führen dürfen mit dem Geschäftsführer der Schweizer Niederlassung von Bowers & Wilkins. Wer das genau ist und warum ich mit Fritz Fabig gesprochen habe, er hat mir ein bisschen was über Bowers & Wilkins, deren Geschichte, deren Produkte, deren aktuellen Produkte und auch einen kleinen Ausblick in die Zukunft gegeben. Und das gilt natürlich auch für euch, liebe Hörer, denn ihr dürft das Interview jetzt lauschen. Ich wünsche euch sehr viel Spaß damit und wer mag, gerne auf dem pokebis.ch-Blog noch den Testbericht dazu nachlesen. Aber zuerst jetzt gleich mal zu Ihnen, Herr Fabig. Stellen Sie sich kurz mal vor, bitte.
Sehr gerne, Herr Recksteiner. Mein Name, wie gesagt, Fritz Fabig. Ich bin Geschäftsführer der Schweizer Niederlassung von Bowers & Wilkins, einem englischen Hersteller von Lautsprechern. Wir sind hier in der Schweiz eine Vertriebsorganisation. Wir betreiben den Handel, sind aber auch für Endkunden anzusprechen, wenn irgendwelche Fragen oder Probleme auftauchen, die wir dann immer in Zusammenarbeit auch mit unseren Händlern lösen.
Das heißt, wenn ich Fragen habe zu meinen Produkten aus eurem Haus, kann ich direkt über euch und muss nicht irgendwie in Richtung England kommunizieren.
Ja, richtig. Der primäre Ansprechpartner für die Endkunden ist natürlich immer der Händler, weil der ist vor Ort, der ist näher beim Kunden als wir. Aber es gibt manchmal spezifische Fragen oder wenn ein Kunde direkt was von uns hören möchte, dann sagen wir natürlich nicht, nein, du darfst nicht mit uns sprechen, du musst jetzt zu deinem Händler gehen.
Und Händler, da sprechen Sie von reinen Händlern, die Bowers & Wilkins Produkte vorstellen oder sind das gemischte Händler?
Wir arbeiten sehr stark mit dem Fachhandel zusammen. Das sind die spezialisierten Hi-Fi-Händler, Hi-Fi-High-End-Händler, weil unser Sortiment ist ja mittlerweile recht breit. Das reicht vom 70.000 Franken Lautsprecher, wenn wir von oben beginnen, bis hinunter zu einem Kopfhörer für 200 Franken. Und dazwischen gibt es eine Vielfalt von Produkten, aber alle haben immer den Anspruch, eigentlich Musikgenuss zu liefern. Bowers & Wilkins war nie ein Hersteller, der das große Massenvolumen gesucht hat. Wir versuchen immer unsere DNA, also Klangqualität, Musikgenuss, in jeder Produktkategorie einzupflegen. Egal, ob wir vom Lautsprecher sprechen, der 500 Franken das Paar kostet oder ob er 30.000 Franken das Paar kostet. Wenn wir heute jetzt den Handel anschauen, dann gibt es den spezialisierten Hi-Fi, High-End-Händler, der dann das mittlere bis das ganz obere Segment führt. Aber solche Produkte wie Kopfhörer oder Einsteigerprodukte, die sucht der Kunde natürlich heute auch irgendwo im Onlinehandel und das sind auch unsere Händler und die großen Portale sind da Partner für die Endkunden und das Produkt kann dort gekauft werden.
Wenn wir jetzt ein bisschen zurückgehen, woher kommt Bowers & Wilkins? Sie haben es vorher gesagt, aus England, also die geografische Anordnung haben wir schon. Wie ist Bowers & Wilkins entstanden? Aus welchen Beweggründen?
Aus welchen Beweggründen? In Worthing, das ist in der Nähe von Brighton, in Südengland, an der Küste, da hat John Bowers für damalige Verhältnisse, wir haben da von Radio- und Fernsehgeschäft gesprochen, der hatte so ein Radio-Fernsehgeschäft und war ein Konzertgänger und Musikliebhaber und hat natürlich auch Lautsprecher verkauft. Und das ist diese klassische Geschichte von, was auf dem Markt vorhanden war, hat mich nicht ganz befriedigt. Und ich habe dann geschaut, was ich da besser machen könnte. Und der hat dann quasi im Hinterstübchen seines Ladens hat er begonnen, Lautsprecher zu bauen und hat dann die ersten Produkte 1966 in seinem eigenen Laden verkauft. Und war durchaus erfolgreich damit. Er hat dann mal ein Legat bekommen von einer Dame, die sehr angetan war von seinen Produkten. Die hatten dann 10.000 Pfund gespendet. Das wäre nach heutigem Wert etwa 400.000 Franken. Und das war dann das Startkapital, um eine industrielle Fertigung von Lautsprechern aufzubauen. Aus dieser kleinen Zelle ist dann das entstanden, was Bowers & Wilkins heute ist, ein weltumspannendes Unternehmen mit zwei Produktionsstätten, nach wie vor in Worthing, Südengland. Wir haben auch ein eigenes Werk in Zhuhai, das ist in der Nähe von Hongkong.
Der zweite Standort in Hongkong, also in Asien, warum ist man den angegangen? Oder hat man das unterteilt, irgendwie vielleicht die einfacheren Produkte in Asien?
Ja, das war der Grund. Wir waren ja so ziemlich die Letzten, die die Produktion der unteren Linien nach Asien verlegt haben. Das war einerseits der Preisdruck, andererseits man muss einfach auch bewusst sein, die Chinesen haben uns das weggenommen, die Europäer, die Amerikaner. Wir haben Asien als Werkplatz ausgewählt. Und was wir immer wieder betonen, man kann ja auf verschiedene Art und Weisen in Asien produzieren lassen. Ich kann das irgendeinem OEM-Produzent geben, sage, schau, produziere das für mich. Wir fertigen das in eigenen Werken in Zhuhai. Und was da auch interessant ist, es gibt Komponenten, die wir durchaus in England fertigen, beispielsweise die Chassis der aktiven Subwoofer, der DB-Serie, schicken dann diese Chassis nach Zhuhai, wo dann die Assembly Line ist für die ganze Subbass-Produktion. Also das ist ein Hand-in-Hand-Arbeiten mit dem Werk in Asien, in Zhuhai. Und das sind dann gemischte Teams, die bestehen aus Europäern, aus Westlern, genauso wie aus Asiaten. Und zwar sind die Chinesen da nicht nur am Werkbank tätig, sondern da haben wir auch Ingenieure, die wir dort rekrutieren, weil das ist auch ein Riesenreservoir an Fachkräften, die dort vorhanden sind, die halt teilweise in Europa fehlen. Was wir in England fertigen, sind die Top-Serien, ist eigentlich die Spitzenserien. Wir machen in England die Produktentwicklung, die Qualitätssicherung global. Was noch zu erwähnen ist, Bowers & Wilkins ist nicht nur ein Hersteller von Hi-Fi-Produkten, sondern im High-End, Hi-Fi-Segment etwas speziell. Wir haben auch Vertriebsniederlassungen in ganz Europa. Schweiz ist offensichtlich, darum sind wir zwar ja jetzt im Gespräch. Wir haben Niederlassungen in Deutschland, in Benelux, in Spanien, Finnland, logischerweise auch in England, aber auch Vertriebsniederlassungen in Hongkong, in Australien, in Korea, in Japan. Warum macht Bowers das? Wir können so eigentlich die Qualität auch in den Märkten stärker verankern, als wenn wir über unabhängige Vertriebsorganisationen gehen würden. Es gibt Länder, da haben wir diese unabhängigen Vertriebsorganisationen, beispielsweise der ganze Ostblock. Aber die Schlüsselmärkte, auch USA, Kanada gehört zu diesen Schlüsselmärkten, die betreuen wir selbst mit eigenen Niederlassungen.
Wo man dann auch das Ganze gut steuern kann und auf den Markt präziser reingehen kann.
Man kann einfach den Markt besser bearbeiten, im Sinn auch von einer Absatzförderung, aber auch im Sinn von Kundenbetreuung und Qualitätssicherung. Weil wir dann, wenn irgendwo was nicht so ist, wie wir es gern hätten, haben wir einen direkteren Draht zum Werk und können so auch das Qualitätsniveau hochhalten. Und was auch wichtig ist, Feedback von unseren Kunden. Was finden Sie gut? Was mögen Sie? Was hätten Sie gerne, was wir jetzt nicht bieten? Wo drückt der Schuh, weil irgendwas nicht so funktioniert, wie wir es eigentlich angedacht oder versprochen haben?
Jetzt haben wir vorhin einen großen Schritt gemacht von der Fertigung im Hinterzimmer und den 10.000 Pfund, die damals eingeworfen wurden. Was gab es dazwischen und wo kam das Weh her?
Das Wilkins, Ray Wilkins, das war der Partner von John Bowers. Sie haben zusammen das Geschäft in Worthing geführt. John Bowers war aber der Tüftler, der Radioingenieur, der dann Produkte weiterentwickelt hat. Und Ray war dann immer derjenige, der hat eigentlich die Ladengeschichte gemacht. Und das Originalgeschäft hatte immer noch Bestand bis vor kurzem. Der Sohn von Ray Wilkins, auch im Pensionsalter, hat sich dann entschlossen, die Geschäftstätigkeit aufzugeben. Das Geschäft ist heute geschlossen, aber noch bis vor etwas mehr als einem Jahr war immer noch in Worthing Bowers & Wilkins als Ladengeschäft vorhanden, rechtlich völlig unabhängig von Bowers & Wilkins UK, der Firma, von der wir jetzt sprechen. Er hat also eine lange Tradition im südenglischen Raum.
Das ist schön. Und das, wenn ich es richtig im Kopf habe, 1966, die Gründung?
Richtig, ja.
Was gab es so zwischen da und jetzt, also eben bis zur Auslagerung nach China, was gab es da für Ups und Downs? Gab es da große Produkte, große Bewegungen?
Es gab Bewegungen. John Bowers war immer der Tüftler, der hat, sein Leitspruch war, ich will nicht das meiste aus der Musik rausholen, ich will das wenigste davon verlieren.
Das ist schön.
Und wenn wir die Mehrheit der Lautsprecherhersteller oder der Lautsprechermarken, die wir auf dem Markt sehen, betrachten, dann sind das sehr oft Produkte, die eine geringere Fertigungstiefe haben als beispielsweise wir oder Mitbewerberprodukte wie Dynaudio oder Focal. Das heißt, es sind nur wenige Hersteller, die auch die sogenannten Chassis, das sind die Lautsprechertreiber, die diese bis in diese Ebene weiterentwickeln, damit eigentlich eine Marktstellung sich erarbeiten können, weil sie sehr vieles in-house entwickeln und fertigen, was uns natürlich einen Vorsprung bringt in puncto Know-how und Eigenständigkeit. Und John Bowers hat immer schon experimentiert und hat geforscht und geschaut, wie kriege ich noch ein präziseres Musikresultat hin, wie komme ich noch näher an das Original ran. Wir müssen uns einfach bewusst sein, der Lautsprecher am Ende der Übertragungskette und das Mikrofon am Anfang der Übertragungskette, da wandeln wir zu Beginn akustischen Schalldruck in elektrische Signale um und am Ende der Kette wieder die elektrischen Signale in Schalldruck um. Das sind die zwei heikelsten Elemente in der ganzen Kette, die wir kennen. Und da zu forschen, da am wenigsten zu verlieren, das war immer sein Bestreben. Er hat dann einige Experimente gemacht, beispielsweise mit elektrostatischen Mittelhochtontreibern, hat dann sehr früh auch eigene Chassis entwickelt, hat eigene Prinzipien entwickelt, wie die Versteifung des Gehäuses durch eine sogenannte Matrix. Das ist so ein verschränktes Holzkonstrukt, das die Steifigkeit des Gehäuses
deutlich erhöht.
Sich erhöht, richtig. Man hat mit Materialien zu arbeiten beginnen, wie Kevlar, diese gelben Membranen, die dann mehrere Mitbewerber auch eingeführt haben. Und ein Material zu verwenden, ist eine Geschichte. Den Umgang, das Beherrschen des Materials, das Umsetzen in einen Treiber, ist eine andere Geschichte. Und da gibt es eine schöne Analogie, die mal ein Journalist aus Deutschland kreiert hat, der gesagt, Sie können Fleisch kaufen beim Fleischer, Kobe Beef, was auch immer. Sie können die edelsten Zutaten beim Gemüsehändler und beim Pastahändler kaufen. Können Sie auch kochen? Das ist die Frage. Wir haben uns immer wieder hervorgetan mit speziellen Membrantechnologien, wie beispielsweise 2015 die Continuum-Membran. Das ist diese silbrige Mitteltöner-Membran, die wir jetzt durchgängig bei all unseren Hi-Fi-Lautsprechern sehen. Ein Membranmaterial, das noch weniger Verzerrungen jetzt hat als Kevlar. Das heißt, wir haben noch eine klarere und präzisere Stimmwiedergabe. Auch die Ortung, die Fokussierung der Stimmen und Instrumente ist heute wesentlich besser als das, was wir vor 10, 20 oder sogar 30 Jahren hatten. Und John Bowers ist ja 1986 gestorben. Und die DNA lebt heute noch weiter. Eben mit dieser Philosophie, wir wollen das Wenigste von der Musik verlieren.
Das ist nach wie vor gleich geblieben?
Das ist gleich geblieben, ja.
Sie haben vorher die Mitbewerber in dem Segment angesprochen. Korrigieren Sie mich, wenn es nicht stimmt. Focal Frankreich, Dynaudio ist irgendwo auch im Norden angesiedelt.
Das ist Dänemark, ja.
Dänemark, genau.
Ja.
Wie hat sich das ergeben, dass das sich auf nach wie vor, wir sind ja jetzt viele, viele Jahre fortgeschritten und die Globalisierung ist stark fortgeschritten, dass das immer noch drei europäische Unternehmen sind, die da die Nase ganz vorne haben? Wissen Sie das?
Musik hören ist eine Frage der Perzeption, der Wahrnehmung vom Musikgeschmack. Und da muss man sich einfach bewusst sein, dass wir Europäer, wir können auch Nordamerika dazu zählen, sind eigentlich auch alles migrierte Europäer. Wir haben einen eigenen Kulturkreis und wir haben unser Musikempfinden, unsere Musikwahrnehmung. Asien hat ein eigenes, ist ein eigener Kulturraum mit einer eigenen Musikempfindung. Und Afrika sowieso, auch wieder eine eigenständige Geschichte. Und ich denke, Lautsprecherentwicklung hat auch sehr viel mit Hören zu tun, mit Musikkultur zu tun, weil man kann Lautsprecher heute sehr präzise ausmessen. Aber ob wir eine stimmige Wiedergabe haben, ob wir das, was uns die Musik an Emotionen transportiert, ob wir die auch über unser Wiedergabesystem zu hören kriegen, ist natürlich irgendwann die Frage, wie nehme ich das wahr, wie nehmen Sie das wahr, wie beurteilen wir das? Und das prägt natürlich dann auch die Erwartungshaltung des Endkunden, weil wir leben ja alle im gleichen Kulturraum. Und interessanterweise haben vor allem Asien hat eine sehr starke Affinität nach europäischer Kultur, weil auch in Asien wird Beethoven, Tschaikowski, Mozart, Beatles, Rolling Stones, das ist dort eine Riesengeschichte, kennen wir die Hotspots der asiatischen Musik. Also ich kenne sie nicht. Es gibt sicher Leute, die sich da auskennen, aber ich denke, die Mehrheit unserer Kunden ist im europäischen Kulturraum gebunden.
Das allerhöchstens die ganz Jungen, die die koreanische Popkultur, die langsam ein bisschen rüberschwappt, aber ansonsten haben wir fast keine Verknüpfungen oder Verbindungen in die Richtung.
Genau. Es klingt für unsere Ohren klingt das anders, es klingt fremdländisch. Mhm. Und Europa hatte natürlich immer eine starke Position in der Musikkultur über all die Jahrhunderte. Denken wir zurück an die Wiener Klassik, auch früher. Noch früher Renaissance oder dann später die italienischen Opern oder dann 80er, 90er Jahre die Popkultur stark von England beeinflusst, aber auch von anderen europäischen Ländern, Neue Deutsche Welle beispielsweise, 90er Jahre und so weiter.
Ja, und vor allem die Klassik ist natürlich prädestiniert, um da wirklich, wie Sie so schön gesagt haben, möglichst wenig zu verlieren, dass man da wirklich jedes Instrument an seinem Platz auch mitnimmt in die Aufnahme.
Absolut, ja. Klassik ist ein komplett anderes Genre als beispielsweise das, was wir unter Popmusik verstehen. Jazz nimmt da so eine Mittelposition ein. Und zwar, wenn Sie schauen, wie heute ein Popalbum produziert wird, das Endresultat haben Sie erst, wenn Sie beispielsweise das entweder als Datenfile oder als CD oder als Schallplatte, wenn Sie das Endprodukt, das im Laden erhältlich ist oder downloadbar ist, wenn Sie das in den Händen haben. Nehmen Sie beispielsweise ein Album von Adele. Mhm. Das wird in etwa 10, 12 verschiedenen Studios weltweit produziert, in 3 verschiedenen Studios abgemischt. Und wenn man da denkt, Track 1 in einem Studio, Track 2 in einem anderen Studio, nee, die Basslinie in Los Angeles, die Stimme dann in England, dann wird das irgendwo zusammengemischt. Das heißt, wir haben ein Produkt, das sich aus akustischen Elementen zusammensetzt und dann irgendwo am Mischpult und am Masteringpult wird das Endprodukt geformt, sagen wir mal gebacken. Währenddem die Klassik ist eine andere Geschichte, was wir da haben. Wir haben keine elektrischen Instrumente, gab es da gar nicht, die hatten keinen Strom.
Genau.
Das heißt, wir haben dort eher eine dokumentarische Funktion. Das Ensemble kommt zusammen, egal ob das ein Streichquartett ist oder ein großes Orchester. In der Regel kommen die Musiker zusammen, sie spielen das Stück, die Mikrofone stehen da, jetzt etwas vereinfacht formuliert, und man nimmt auf, was real existiert. Also eine eher dokumentarische Funktion. Klar wird auch dort mal nachbearbeitet, aber Geschichten wie Dynamikkompression und so weiter sind dort sehr, sehr selten eingesetzt. Es ist dann mehr, wurde falsch gespielt, nimmt man einen anderen Take oder und so weiter. Das heißt, wir haben Klassik, eine dokumentarische Geschichte, und da wir ja rein akustische Instrumente haben, spielt der Aufnahmeraum immer eine Rolle. Die Musiker sind irgendwo physisch im Raum vorhanden, die ersten Violinen links, die Celli rechts, die Bläser vielleicht hinten oben und so weiter. Das heißt, wir können auch diese physische Ausdehnung des Klangkörpers können wir heute abbilden.
Schön transportieren und im Klangfeld dann wiedergeben.
Ja, richtig.
Schöne Reise durch die Vergangenheit. Meine erste Verbindungen oder Überschneidungen mit Bowers & Wilkins waren damals mit dem Zeppelin Air.
Ja.
Da, wo ich mein iPhone aufstecken konnte, war 3 Jahre super glücklich, bis dann der neue iPhone-Stecker kam, das neue Port. Aber da ich eh immer über AirPlay gehört habe, habe ich den heute noch im Betrieb. Der steht da hinten und ich nutze den immer noch extrem gerne.
Ja. Wunderbar.
Einfach der Klang ist toll. Und vor allem für mich halt die Optik von dem Teil ist so genial mit diesem Zeppelin-Form. Das ist einfach einmalig in der Lautsprecherwelt.
Der Zeppelin war tatsächlich ein Meilenstein in unserer Firmengeschichte, weil das war 2008. Bis zu diesem Zeitpunkt waren wir eigentlich der Lautsprecherhersteller und natürlich primär auf ein höheres Klangniveau orientiert. Zu Hause, Wohnstube, große Lautsprecher aufstellen. Und wir hatten 2008 ja bereits das neue Ökosystem, das von Apple lanciert wurde seit knapp 4 Jahren, mit diesem iPod und dem iTunes Music Store. Und das hat das Nutzerverhalten verändert und auch natürlich das Nutzerverhalten einer jungen Generation. Und wir hatten damals zuhauf natürlich diese Plastik-Docking-Stations, konnte man für unter 100 Franken kaufen. Dominant war da 200-300 Franken, war da Material verfügbar in Unmengen von namhaften großen Herstellern. Und wir haben zu Beginn gesagt, MP3, datenreduziert, das ist nicht unser Ding. Wir sind im Gourmet-Bereich tätig. Mhm. Man hat aber gespürt und hat gesagt, okay, dass wir Datenreduktion brauchen, hängt mit Speicherkapazitäten und Internetbandbreiten zusammen. Nur man sah damals, das wird irgendwann der Vergangenheit angehören. Wir können mehr Datenrate, wir haben mehr Speicherplatz. Das heißt, der Zwang, Daten wegzuwerfen, damit ich Speicherkapazität gewinne, damit ich Speicherplatz spare, wird irgendwann obsolet werden. Trägerloses Musikwiedergabesystem wird Zukunft sein. Vor allem natürlich auch bei einem jüngeren Zielpublikum. Sie können sich vorstellen, wenn Sie sich für 15.000, 20.000 Franken eine High-End-Hi-Fi-Anlage leisten, dann sind Sie meistens irgendwo im Alter fortgeschritten und haben Geld übrig, dass Sie in so eine Geschichte stecken können. Ist man jünger, haben andere Dinge Priorität. Wir konnten mit dem Zeppelin zwei Dinge erreichen. Erstens, wir konnten ein jüngeres Publikum ansprechen. Ein Publikum, das sich sagt, okay, für 1.000 Franken, so viel kostete damals der Zeppelin, der erste, der Classic 2008. Das liegt drin. Ein ganzes HiFi-System für 10.000 liegt nicht drin. Nun, was wir da gebracht haben, und da hat uns der Mitbewerb gesagt, ihr seid ja verrückt, ihr könnt ja nicht ein Zubehör bringen, das dreimal so teuer ist wie das eigentliche iPhone oder Smartphone. Und was wir gesagt haben, wir müssen nicht nochmals eine Plastikkiste für 199 bringen. Das machen die anderen viel besser. Da sind die viel besser als wir. Was wir können zeigen, was können wir an Bowers & Wilkins DNA in eine Dockingstation bringen. Und wir hatten einen riesen Erfolg, trotz des hohen Preises, und ist heute ikonenhaft, der Zeppelin. Und wenn mir von Zeit zu Zeit Endkunden sagen, sie, ich habe vorher noch nie so Musik gehört wie mit dem Zeppelin, dann können wir stolz sagen, dann haben wir unser Ziel erreicht, Musikgenuss zu bringen. Dass das natürlich dann mit mehr technischem Aufwand verbunden ist, der sich natürlich dann auch im Endpreis reflektiert, das dürfte klar sein. Wobei, wenn wir die Preispunkte anschauen, die Bowers & Wilkins bietet, wir haben eigentlich, das sagen Fachleute, sagen Testberichte, bestätigen unsere Kunden, wir haben immer ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, auch dank der hohen Fertigungstiefe, die wir haben.
Gehen wir noch ein bisschen weiter in die Zukunft, in fast schon heute. Oder ja, immer noch heute, die Formation Suite. Was können Sie uns dazu sagen?
Auch hier wieder eine starke Veränderung im Markt. Wir kennen Multiroom-Systeme, beispielsweise von Sonos oder Heos, seit Jahren, die sehr viel Freiheit bringen. Ich kann Musik in jedem Raum hören, ich kann sie mitnehmen von einem Raum zum anderen. Ist ein starkes Bedürfnis im Markt. Auch hier hat Bowers & Wilkins wieder versucht, wie kriegen wir unsere DNA in eine solche Produktkategorie rein? Und als wir letztes Jahr die Formation Suite lanciert haben, gesagt haben, wir haben jetzt ein Formation Multiroom-System, haben uns viele Händler gesagt, ja, das gibt's schon lange. Was ist neu bei euch? Was neu bei uns ist, ist, dass wir eigentlich eine Qualitätsspanne von Entry-Level bis zu High-End-Audio anbieten können. Wir haben die Flex für 495, den kann man als Monolautsprecher verwenden. Wir haben Punktlautsprecher, das entspricht einem Zeppelin. Punktlautsprecher heißt, ich habe diese Stereo-Komponenten links, rechts, Hoch-, Mittel-, Tieftöner, habe ich in einem Gehäuse vereint. Darum Punktlautsprecher. Wir können aber auch mit dem Formation Duo ein waschechtes, aktives High-End-Hi-Fi-System bieten für 4.500 Franken. Das heißt, wir können für jeden Einsatzzweck, sagen wir, einen Flex Mono in der Küche, ein Wedge im Esszimmer, im Hauptmusikzimmer habe ich eine Formation Duo. Ich kann alle Qualitätsstufen abbilden und biete in der jeweiligen Kategorie immer ein herausragendes Resultat. Und was jetzt auch ist, Sie können den Flex, den Sie als Mono betreiben, vielleicht als einzelnes Stück, Sie müssen das nicht als Multiroom-Suite verwenden, ich kann dort mit Spotify Connect streamen. Klar, Daten reduziert, sehr convenient, ich habe ein Familienabo. Wir können aber am anderen Ende, neben AirPlay, Bluetooth, haben wir bei jedem Produkt eine sogenannte Roon-Einbindung. Das ist eigentlich die Hi-Fi, High-End-Variante von Spotify Connect für den wirklich anspruchsvollen Musikliebhaber. Und das heißt, wir decken eine viel weitere Bedürfnisbandbreite ab als der Mitbewerb.
Was waren so die ersten Feedbacks nach den ersten großen Testberichten in den bekannten Plattformen, die es halt so gibt in dem Bereich? Was sagt der Kunde dazu?
Also was die Kunden natürlich feststellen, ist wirklich Musikqualität, die deutlich mehr Spaß macht als vergleichbare Produkte. Wobei ich da fairerweise auch sagen muss, wir verlangen dann auch ein paar Franken mehr fürs Produkt. Nicht exorbitant mehr. Aber was sie mehr zahlen, kriegen sie auch mehr an Leistung.
Da kommen wir wieder auf dieses Preis-Leistungs zurück, genau.
Die Suite wurde sehr gut aufgenommen, auch die Soundbar, auch die Konnektivität zwischen den Produkten. Was auch herausragend ist, was ja immer sensitiv ist, sind die sogenannten Latenzen. Wenn Sie in einem digitalen System arbeiten, dann haben Sie immer Zeitverzögerungen, die sogenannte Latenz. Jetzt, solange ich nur Mono-Lautsprecher betreibe, dann Monolautsprecher in einem Raum, Monolautsprecher in einem anderen Raum, ist das nicht so eine heikle Geschichte. Wenn wir aber beispielsweise jetzt Duo nehmen, das High-End-System, da hört man sehr genau hin. Das heißt, diese Zeitversätze zwischen den Lautsprechern, der muss extrem gering sein. Da sind wir bei einer Mikrosekunde, das ist vom menschlichen Hörvermögen nicht mehr auflösbar. Unser Zeitvermögen, das menschliche Zeitvermögen, liegt bei ungefähr 5 bis 10 Mikrosekunden. Unter diesem Schwellwert können wir Zeitdifferenzen nicht mehr wahrnehmen. Das war mal eine Herausforderung, auch zwischen den Räumen nicht mehr als eine Millisekunde Verzögerung. Da sind wir im Top-Bereich. Wenn Sie fragen, was wünscht sich der Kunde noch, was können wir noch nicht bieten, das ist die Integration von sogenannten Musik-Services wie Tidal oder Qobuz, die wir momentan nur über die Roon Applikation bieten können, dass wir die direkt auch in unserer eigenen Bowers & Wilkins Home App zur Verfügung stellen können. Da arbeiten wir dran schon seit einiger Zeit und wird aber kommen in naher Zukunft.
Gibt es da technische Hürden, die wären ja prädestiniert aufgrund ihrer, die haben ja nicht eben wie Spotify jetzt alles extrem komprimiert, sondern recht ein gutes Format.
Die Herausforderung einer Einbindung von sogenannten Streaming-Services ist immer die Frage, ich habe ja beispielsweise, wenn Sie jetzt Qobuz oder Tidal nehmen, ich habe eine Original-Qobuz, eine Original-Tidal-App. Was bietet mir diese App im Sinn von Playlisten anlegen, Musikauswahl, Musiksortierung und so weiter? Das sind die Original-Apps auf einem hohen Niveau und sind Standard. Jetzt sehr oft, wenn wir diese Integrationen in ein herstellereigenes System betrachten, dann ist die Frage, wie viel von diesen Funktionen sind in der Hersteller-App integriert. Und wenn Sie da dem Kunden ein gutes Niveau bieten wollen, heißt das, wir brauchen längere Entwicklungszeit, als wenn wir nur, sagen wir, die Basisfunktionen anbieten. Und dann, die Herausforderung ist natürlich immer, wir müssen uns bewusst werden, wenn Sie zu Hause Musik hören, für eine traditionelle Anlage, beispielsweise mit CD, was für eine Außenabhängigkeit besteht, damit ich Musik hören kann. Ich brauche Strom. Solange mir das Elektrizitätswerk Strom liefert, ist alles gut. Ich habe jetzt Streaming, egal von wem. Ich habe 4 Außenabhängigkeiten. Der Server muss funktionieren. Mhm. Das WAN, also das Internet, muss funktionieren. Mein eigenes Netzwerk muss funktionieren.
Das heimische WLAN.
Wir brauchen Strom. Das heißt, wir haben jetzt ein System, das viel verletzlicher ist, als wenn ich meine CD-Sammlung im Regal habe und die dann abspiele. Und da diese Stabilität hinzukriegen, das ist auch eine technische Herausforderung.
Genau, da vergessen wir vielleicht hier aus unserer gutgehenden Schweiz immer wieder, dass es auch Entwicklungsländer wie Deutschland gibt, die das mit diesem Internet nicht so im Griff haben. Und dann kommen da halt immer wieder Probleme auf in dem Bereich.
Ja, und wenn wir jetzt dran denken, Homeoffice, Covid, Shutdown, viele sind mit, wie wir jetzt, über Internet miteinander verbunden. Das frisst Bandbreite und das ist wie der Nordring in Zürich morgens um 7. Wenn es einfach zu viel auf der Straße hat, dann sinkt die Geschwindigkeit. Das ist bis dann zum Stillstand, das ist dann halt die Konsequenz davon.
Genau, das hat man ja bei Filmstreaming-Diensten zumindest gesehen. Die haben ja während des Shutdowns ihre Qualitäten deutlich runtergeschraubt. Die durften ja gar nicht mehr in 4K oder HD Videos ausliefern, also ihre Filme etc. Und das könnte natürlich dann auch eben bei solchen Diensten wie Tidal oder Qobuz passieren, die halt ein bisschen mehr Daten durch dieses Internet blasen.
Ja, wobei wir uns bewusst sein müssen, dass natürlich die Datenmenge, die wir für ein reines Audiosignal benötigen, wenn das High-Res-Audio ist mit 24-Bit 96 kHz Sampling-Frequenz, ist natürlich nur ein Bruchteil, als wenn ich Videodaten und Audiodaten übertragen muss.
Wenn beides zusammenkommt.
Ja. Mhm.
Wie schaut es dann für die Zukunft aus? Ich nehme an, ihr habt einen großen Teil, der bei euch in der Forschung tätig ist, weil ihr habt ja eben schon damals erkannt, dass Apple mit dem iPod das Ganze umgewechselt hat in der Musikindustrie. Dann eben Multiroom, da brauchen ja normalerweise alteingesessene Firmen immer ein bisschen länger. Woran forscht ihr aktuell? Könnt ihr das sagen?
Also wir forschen nach wie vor im sogenannten Core-Business, das Kernbusiness. Das sind unsere traditionellen Lautsprecher. Da sind wir nach wie vor aktiv. Wir haben jetzt gerade wieder in der Einsteigerserie, die Serie 600, haben wir eine neue Generation, die übrigens jetzt das Jubiläum 25 Jahre feiert. Seit 25 Jahren produzieren wir diese Linie. Und wir haben jetzt mit neuen Frequenzweichentechnologien diese Produktkategorie erneut wieder auf ein Niveau gehoben, wo viele sagen, ihr seid ja verrückt, zu diesem Preis diese Qualität zu liefern. Das ist Wahnsinn. Das ist, wie gesagt, das Core-Business. Wir haben das Gleiche in der 700er-Serie lanciert. Also das ist immer ein Schwerpunkt, das ist immer noch unser Kernbusiness. Ist auch immer noch der größte Umsatzanteil, den wir realisieren im Markt. Wie gesagt, wir arbeiten auch im Bereich Kopfhörer. Wir werden demnächst sogenannte True Wireless Kopfhörer lancieren.
Ich bin gespannt, das auf eurem Niveau.
Das ist der PI5, PI7. PI7 ist besonders spannend. Dort haben wir in dieser kleinen Kapsel eine Zweiwegmembran drin.
Wow.
Und haben High-Res-Übertragungsbandbreite innerhalb des Systems. Und auch vom Case zum System. Wir versuchen dann immer mit so speziellen Technologien den Anspruch zu erfüllen, dass bei uns Klangqualität immer das wichtigere Element ist, als irgendwo 3 Franken günstiger am Markt präsent sein zu können. Wie gesagt, wir arbeiten weiter an der Formation Suite. Da werden neue Produkte nächstes Jahr ergänzend dazu kommen. Wir arbeiten, wie gesagt, an der Integration dieser Musikdienste. Tidal, Qobuz, Deezer, wird auch ein Radio wird integriert sein. Das sind also Entwicklungen, die wir auf eigentlich all diesen 3 Kernbereichen vorwärts treiben.
Wenn man jetzt eure Produkte mal ausprobieren möchte, Sie haben vorhin den Fachhandel erwähnt. Wo geht man da am besten, sich informieren? nachschauen?
Kommt darauf an, was für eine Produktkategorie man sucht, wie stark man auch der Presse, den Fachleuten, den Testberichten vertraut. Man kann die Produkte online kaufen, was vor allem im Bereich Kopfhörer natürlich für sehr viele Leute halt eine bequeme Art ist, einzukaufen. Mhm. Wenn jemand spezielle Wünsche hat, in die höheren Serien reingehen will, dann kann er auf unsere Webseite gehen, sei das auf bowersandwilkins.com, dann Deutschland anwählen, Region eingeben und er kriegt dann die Händler gelistet in seiner Region. Oder er kann auf unsere Webseite gehen, das ist bwgroup.ch. Dort findet er das Händlerverzeichnis. Sie finden dort aber auch eine Vielzahl von weiteren Informationen zu Themen rund um Technik, rund um Musik, rund um Anwendung unserer Produkte. Und er kann sich dann den Spezialisten aussuchen, der in seiner Umgebung
tätig ist.
Ja.
Ja, das empfehle ich auf jeden Fall, sich die Produkte mal anzuhören, weil es schon ganz eine andere Geschichte als das, was man jetzt eben vielleicht von anderen Lösungen, die man so kennt, auf dem Markt.
Danke.
In dem Fall vielen herzlichen Dank, Herr Fabig, dass Sie sich die Zeit genommen haben, unseren Hörern ein bisschen was über Bowers & Wilkins und deren ihre Produkte zu erzählen.
Gern geschehen. Vielen Dank für die Einladung, für das Gespräch.
Und für diejenigen, die nicht nur uns hören, sondern auch lesen, nächstens wird auf dem Poughkeepsie.ch Blog dann auch zu den beiden Flex und dem Wedge ein Testbericht erscheinen, für diejenigen, die lieber lesen. In dem Fall vielleicht auf ein anderes Mal, Herr Fabig.
Auf ein anderes Mal.
Gerne.
Recht Stein, ich wünsche einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.
Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können über Bowers & Wilkins, erfahren können und seid neugierig geworden. Wenn ihr das eine oder andere Produkt habt und oder euch anschauen möchtet, lasst es uns doch auch gerne über die Kommentarfunktion, über Social Media, über E-Mail, ihr kennt die ganzen Wege, wissen. Wir freuen uns auf euer Feedback zu der Sendung, zu deren Produkten etc. In diesem Sinne, wie immer, wenn ihr den Podcast hört, morgens, mittags oder abends, euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss!
Hört mehr Geek Talk!